Ja, wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Freuen uns, dass Sie gekommen sind. Und wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wie gut, dass er auf der Suche ist nach den Verlorenen, mit einem Herzen voller Liebe. Und wie gut, dass er die Gefundenen, die sich wieder verirrt haben, auch gerne wieder sucht und auch da auf der Suche ist nach uns. Ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist, als der Herr, als der Heiland, als der Hirte, als der, der uns sein Wort gegeben hat. Und wir möchten dich bitten, dass du dein Wort segnest an unseren Herzen und uns öffnest dafür, dass du Schwester Heidemarie die rechten Worte gibst und deinen Geist und die Kraft dazu, dein Wort zu sagen. Wir danken dir dafür und wir danken dir für diese Zeit, die wir haben dürfen. Amen. Zunächst ein paar Abkündigungen wie immer. Gestern hatten wir einen ganz wertvollen Seminartag. Da ging es um Werte und wertvoll Leben. Und wenn Sie das nicht mitgekriegt haben, es gibt auch wieder eine nächste Chance. Draußen liegen Einladungsflyer zu unserem nächsten Seminartag. Vielleicht ist was dafür Sie dabei oder für jemanden, den Sie kennen. Und das Gute bei diesen Einladungsflyern, hinten sind auch noch Termine drauf, alle wichtigen Termine bis zum 25.06.2022. Also, wenn Sie schon einen kleinen Vorgeschmack und Vorausblick. Und wenn Sie es noch nicht mitgenommen haben oder noch nicht haben, es liegt auch noch unser Freundesbrief draus mit Informationen zum Fürdanken und Fürbitten. Und danke, Schwester Heidemarie, dass du heute gekommen bist, die Predigt heute in der Bibelstunde hältst. Schwester Heidemarie Führer ist ja auch die Autorin des Ende letzten Jahres herausgekommenen Buches Ermordet in Kabul. Eine bewegende Geschichte einer Frau, die 2003 als Entwicklungshelferin nach Afghanistan gezogen ist und die ihr Leben für Jesus gegeben hat. Sie wurde 2017 überfallen und erschossen und auch zur Märtyrerin 2017 gewählt. Sie können es hinten sehen und auch erwerben. Und wenn ein Mensch so für Jesus brennt und sein Leben für Jesus hingibt, da habe ich gedacht, passt auch wunderbar das alte Chorallied, Jesum zu kennen und Jesus zu haben. Wer es nicht kennt, vielleicht kennen Sie dann die Melodie, Jesus hilf siegen, du Fürste des Lebens, ist diese Melodie.
Thank you.
Der Psalm 103 ist der Wochenpsalm und wir beten jetzt miteinander einige Verse aus diesem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Und das alles haben wir durch Jesus. Deswegen singen wir jetzt noch einmal ein Jesuslied, in dem wir loben und danken, wer er ist und was er für uns ist. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Das passt wunderbar zu das Thema, das Schwester Heidemarie vorbereitet hat. Und ich werde jetzt noch eine Schriftlesung lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 9. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe.
Vielen Dank, Frau Mann und Schwester Renate, dass ihr uns dieses Portal zur Bibelstunde schon so schön aufgestoßen habt. Ja, und ich möchte jedem Einzelnen meine Bewunderung sagen, dass sie sich trotz Schwüle, Unwetterwarnung und Hitze aufgemacht haben in eine Bibelstunde, nicht zu einem Fußballspiel. Ich setze aber auch auf Sieg, nur kommen die Flanken nicht vom Joshua Kimmich, sondern vom Heiligen Geist. Und es ist wirklich unsere Herzensbitte, dass er unsere Herzen erreicht. Er hat's versprochen. Ja, und jetzt frage ich mal in die Runde, welcher Prophet des Alten Testaments lief als Zeichen des Gerichts Gottes 3 Jahre lang nackt und barfuß durch Jerusalem? Hosea wird hier vorgeschlagen. Er könnte es sein, er ist es aber nicht. Ja, ich bin auch nur durch die Vorbereitung darauf gestoßen. Es war der Prophet Jesaja. Wenn Sie es nachprüfen wollen oder sich notieren, es steht in Jesaja 20, Vers 2. Und bei so einer Notiz müssen wir uns schon fragen, was muss Gott alles tun, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Über die Jahrhunderte hinweg hat er dafür sehr viel getan. Und die gewaltigsten Zeichen waren das Kreuz von Golgatha und das leere Grab am Ostermorgen. Jesaja, der gehorsam tat, was Gott von ihm verlangte, lebte in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Er stammte aus einer angesehenen Familie, hatte Zugang zum Königshaus, war also nicht irgendwer. Und er war ein Knecht Gottes. Er hatte einen ganz dramatischen Anfang mit Gott. Seine Berufung lesen wir im Kapitel 6 seines Buches. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber bei der Geschichte, um die es jetzt geht, war es Herbst in Juda. Die Ernte war eingebracht, es wurde Erntedank gefeiert, man ging zum Gottesdienst, aber man war auch fröhlich auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Für einige Zeit waren die Mühen des Alltags vergessen. Da tauchte Jesaja auf. Der junge Mann hatte ein Instrument dabei, man merkte, er wird sich jetzt gleich als Straßenmusikant irgendwo auf so eine Steinbank setzen. War es eine Laute, war es eine kleine Harfe, das wissen wir nicht genau. Aber als er so die ersten Akkorde anschlug, versammelten sich die Leute um ihn. Der Mann konnte was, das sah man, das hörte man gleich. Also blieben immer mehr Leute stehen. Die Gelehrten, die sich mit der hebräischen Sprache auskennen, sagen, dass dieses Lied, das Jesaja anstimmte, ein Juwel der Dichtkunst ist. Weltliteratur sozusagen. Meine Lieben, was haben wir für eine tolle Bibel? Weltliteratur drin. Ja, das Lied steht in Jesaja 5. Nach einem schönen Vorspiel begann also der Sänger mit dem Text und deshalb lese ich Jesaja 5, Vers 1 jetzt. Jesaja 5, Vers 1. Hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Geliebten von seinem Weinberg. Mein Lieber hatte ein Stück Land an einem fruchtbaren Ort. Die Menge ist still geworden. Ein Liebeslied wird er singen. Die Jungen kichern, die Alten lächeln. Immer mehr Menschen drängen sich nun um Jesaja, Junge und Alte, Reiche und Arme, Handwerker und Gelehrte. Alles bunt durcheinander, aber alle auch erwartungsvoll. Ein neuer Song, wir werden's hören. Und überhaupt, wenn es um einen Weinberg ging, dann wussten die Leute damals alle Bescheid. Wer einen hat, der ist reich, ist zu beneiden. Beneiden muss man ihn aber nicht um die Arbeit, die man mit einem Weinberg hat. Doch Jesaja besingt zunächst die Arbeit des Besitzers. Ich lese weiter. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebsorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich jeden Abend schon auf die erste Ernte. Auf saftige und süße Trauben. Die Leute nickten anerkennend. Der Mann kann nicht nur das Versmaß richtig setzen, er versteht auch was vom Handwerk des Winzers. Er ist nicht so ein abgehobener Songwriter, so ein Freak. Nein, der ist ganz bodenständig und weiß, dass man um einen Weinberg einen Zaun macht. Dazu hat der Besitzer viele Pfosten, Bretter und Seile gekauft. Es ist ihm wichtig, dass da nicht Hinz und Kunz hindurchtrampeln. Und das Auflesen vieler Steine ist mühsam. Das geht ins Kreuz. Das kenne ich ein ganz wenig aus meiner Bibelschulzeit. Die war noch unten im Sonnenberg. Da waren wir manchmal ausgeschickt, um Steine vom Acker zu lesen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nie gewusst, dass in einem Acker so viele Steine sein können. Haben Sie auch schon mal damit Erfahrung gemacht? Ja? Also, ich habe es nicht gewusst, aber in Eitlingen lernt man eben eine Menge. Ja, und dann erzählt der Jesaja weiter. Dieser Weinbergsbesitzer ist auf den Markt gegangen und hat edle Reben gekauft. Nicht irgendwelche billigen Dinger, so Schnäppchen, heute 80% billiger. Nein, nein, es waren die besten, die er finden konnte. Premiummarken. Die pflanzte er dann im Schweiße seines Angesichts in den Boden. In schönen, geraden Reihen. Es fehlte an nichts. Dieser Weinbergsbesitzer hat also alle Kraft daran gewandt, dass es seinen Reben gut geht. Er scheute keine Mühe, keine Kosten, nur das Beste für seinen Weinberg war ihm gut genug. Die Krönung war dann noch ein Turm, von dem aus man alles bewachen konnte, keine Diebe, keine Räuber hineinkamen. Eine Kelter, so ein Trog, wo die Trauben dann weiter verarbeitet werden konnten, zwar alles da. Es war prächtig anzusehen. Aber meine Lieben, vom Anschauen allein gedeiht keine Rebe. Sie braucht ein gutes Klima und viel Pflege. Das habe ich von den Schwestern gelernt, die im Unterland zu Hause sind. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass die auch ein Lied davon singen können, was für eine Arbeit ein Weinberg macht. Schon im Januar geht es los. Da geht man mit der Rebe die Hänge hinauf, diese steilen Weinberge. Hinauf geht von Rebe zu Rebe, um sehr sorgfältig was zu tun. Gibt's hier Kenner? Da macht jemand so, der schneidet die wilden Triebe weg. Alles, was dem Weinstock unnötig Kraft entnimmt, kommt weg. Mit so einer Rebschere, das geht ins Handgelenk. Da braucht man Ausdauer. Ibuprofen gab's damals noch nicht. Ich habe gelesen, dass eine Rebe statistisch gesehen 17 Mal im Jahr besucht wird. 17 Mal. Das ist ein hohes Maß an Zuwendung, an Fürsorge, Liebe und Verständnis. Und wir pandemieerfahrenen Leute, wir wissen inzwischen, was Besuche bedeutet. Ich habe heute auch Besuch. Willkommen. Das ist einfach schön, wenn man Besuch bekommt. Und wir haben erlebt, dass viele Menschen keine Besuche mehr bekamen. Wir haben erlebt, dass die, die Besuche machen wollten, vor verschlossener Türe standen. Und nun ist es wieder etwas möglich. Ja, wir können sogar singen, wenn auch mit Maske. Ja, der Herr des Weinbergs ist Gott selbst. Er besucht seine Reben. Immer wieder. Bis heute. Im Hauskreis. In unserer stillen Zeit. Auch jetzt hier in der Bibelstunde. Besucht uns der lebendige Gott. Ist uns das bewusst? Wenn wir beten, er ist da. Er sucht unser Herz. Er legt das Licht seines Angesichts auf uns. Er segnet uns. Der Weinberg ist Gottes Volk, damals und heute. Und die einzelne Rebe ist jedes einzelne Gotteskind. Damit sind also wir wieder gemeint, sie und du und wir alle und ich. Wir sind gemeint. Jetzt singt Jesaja weiter und erzählt, dass Gott geduldig wartete. Auch mit dem Warten kennen wir uns bis jetzt besser aus. Kann die Bibelstunde stattfinden, kann das Seminar stattfinden, hört die Kurzarbeit auf. Wir warten, dass die Pandemie vorbei ist. Gott wartete auf die Früchte seiner Arbeit. Nicht nur ein Jahr, lang. Er erwartete edle Trauben für einen edlen Tropfen. Und eines Tages ging er durch die Reihen und sieht tatsächlich, da kommt was. Fruchtknoten hatten angefangen, sich zu bilden. Er freute sich. Doch das, was dann tatsächlich kam, war im wahrsten Sinne des Wortes eine herbe Enttäuschung. Saure, herbe, ungenießbare, winzige Dinger wuchsen da. Als er sie probierte, musste er sie gleich wieder ausspucken. Diese Früchte waren ungenießbar. Sie hatten die Erwartungen des Besitzers nicht erfüllt. Trotz aller Bemühungen, trotz der guten Bedingungen, trotz der hohen Investitionen. Diese Reben brachten keine genießbaren Trauben hervor, keine gute Frucht. Ja, was ist das denn für ein Rätsel? Und jetzt ändert Jesaja die Tonart seines Liedes. Aus Dur wird Moll und ein hämmernder Rhythmus klingt nun streng nach Enttäuschung und Erbitterung. Unvermittelt spricht Jesaja in den nächsten Versen die Umstehenden direkt an. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, und wir könnten ergänzen, ihr Leute von Eitlingen, von Böblingen, von Villingen, ihr Leute heute. Was sagt ihr zu meinem Weinberg? Was tätet ihr denn da? Da könnten wir jetzt eine tolle Austauschrunde machen. Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr. War die Pflege schlecht? War die Pflege schlecht? Nein. Und dann noch die Frage, liegt denn die Schuld bei mir? Fragt Gott in Vers 4 am Ende. Wie oft geben wir Gott die Schuld oder den Umständen? Diesen Faden will ich jetzt aber nicht aufdröseln. Aber die Frage steht nun da in der Menge. Entscheidet ihr Bürger, entscheidet ihr Menschen, war meine Pflege zu schlecht? Gott hat Erwartungen an seinen Weinberg, an seine Reben, an Sie, an mich, an jeden Christen. Gott hat Erwartungen. Aber ist es nicht so, dass in der Regel wir Erwartungen an Gott haben? Herr, bitte tu dies. Herr, bitte tu das. Herr, lass mich nicht durch die Prüfung fallen. Schenke bitte eine produktive Sitzung morgen im Team und mach, dass der Querkopf in der Gruppe heute eine Grippe hat und uns nicht wieder stört. Herr, du weißt, mein Sohn ist in der Pubertät, gib, dass wir heute mal nicht aneinander geraten und so weiter. Ja, wir dürfen beten, wir dürfen alles zum Gebet machen. Wir dürfen Gott in den Ohren damit liegen. Ich lese mal zwei Psalmworte dazu, die das unterstreichen. Psalm 34, 14 für die, die mitlesen. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Ähnlich klingt es in Psalm 143, Vers 19. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Gott hört uns. Das erwarten wir auch von ihm. Aber Gott erwartet auch einiges von uns. Und vielleicht wäre es auch mal eine Hilfe, wenn wir andersrum da auch dran denken und sagen, Herr, was erwartest du heute von mir, was ich tun soll? Oder Herr, es gibt Konflikte im Betrieb. Was erwartest du von mir? Wie soll ich mich verhalten? Herr, mein Gott, was erwartest du heute von mir im Blick auf meine Familie? Was verherrlicht dich? Wie kann ich dir zu Ehren leben und handeln? Ja, ich denke, Gott sehnt sich danach, dass wir auch mal fragen, Herr, was ist heute dran, von dir her gesehen? Denn es ist Gottes Liebe, die sich ja danach sehnt, dass seine Reben, seine Kinder gute Früchte bringen, dass sie genießbar sind für die Menschen, die davon essen, dass sie den Besitzer des Weinbergs für diese edlen Gewächse loben und anbeten. Doch Gott stellt fest, es ist alles vergebliche Liebesmüh. Alles vergebliche Liebesmüh. Gewiss kann man einwenden, Jesaja singt ja vom Volk Israel, 8. Jahrhundert vor Christus. Und damals war Israel auch wirklich weit abgedriftet von Gott. Die Beziehung war schwach geworden. ein bisschen Opfer am Erntedank, ein bisschen Gebet hier und da. Es war schwach geworden, aber Gott sehnt sich danach, dass wir mehr sind als nur so eingespult. Und, das muss man sagen, zur Zeit Jesajas ist das reinigende Gericht Gottes nicht mehr weit. Und jetzt können wir eine tolle Bibelarbeit machen und fragen, wie oft hat Gott gesagt, kommt zu mir, tut, was ich euch sage, lebt in dem Raum, den ich euch bereite. Und sie haben es immer wieder weggetan und nicht auf Gott gehört, und dann gab es ein Gericht. Gott lässt nicht fünfe Grad sein, sondern es kommt dann der Punkt, wo er die Missachtung seiner Worte konsequent richtet. Und jetzt erleben wir in diesen nächsten Versen 5-7 den zornigen Gott. Da hält man den Atem an. Wenn man das mal in aller Ruhe und Stille liest. Ich lese jetzt nach Hoffnung für alle, weil diese Übertragung etwas diesen Liedcharakter nachempfindet. Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Das schmerzt, das tut weh, wenn wir sowas lesen. Aber ist es nicht so, dass Gottes Wort immer schmerzt, wenn es uns trifft? Jesaja packt seine Sachen zusammen. Ich höre noch nicht auf. Aber Jesaja packt zusammen und die Leute sind entsetzt. Ja, wie? Keine neue Strophe mehr? Ende der Durchsage? Kein Happy End? Das gibt's doch nicht. Jesaja lässt sich auf keine Diskussion ein. Er hatte eine Botschaft auszurichten, die lautete: Der Herr des Weinbergs wartete lange und suchte immer wieder neue Wege zu euren Herzen, aber er kam nicht durch. Und darum keine Früchte. Und darum nimmt er den Schutz weg, darum lässt er das Unkraut wuchern und das Land verdorren. Kann man so einen Text am 20. Juni im Hochsommer in Eidlingen so hören, dass er was für uns bedeutet? Kennen wir Gott nicht ganz anders? Ja. Auch wir sonnen uns gern in der Güte Gottes, oder? Also ich freue mich an Gottes Güte. Wir genießen, was er für uns tut und was er uns schenkt an Gaben, an Gesundheit. Wir rechnen mit seiner Bewahrung, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Wir verlassen uns auf seine Hilfe. Und er kann gern Wagenladungen von Güte schicken, oder? Wir können nie genug davon haben, ist doch klar, wir brauchen seine Güte. Aber Jesus sagt, wem viel gegeben ist, kennen Sie das Wort? Wem viel gegeben ist, wie geht's weiter? Bei dem wird man viel suchen, sagt Jesus. Lukas 12, 48. Und stimmen Sie mir zu, dass uns viel, sehr viel gegeben wurde. Hier wird genickt. An uns wurde noch viel mehr Mühe verwandt als an dieses Volk Israel damals. Inzwischen hat er noch so viel entwickelt für uns. Und das Größte war ja sein Sohn, den er geopfert hat, um uns brauchbar und genießbar zu machen. Ein Ausleger sagt, Gott sieht Christen vor sich, an die er sein Größtes und Bestes gewendet hat, und hinter der frommen Fassade erblickt er Trägheit des Geistes, bewusstes Hinweggehen über die Not des Mitmenschen, Mangel an Opferbereitschaft, ständiges Beschäftigtsein mit sich selbst, total ausgefüllt sein mit dem, was man im eigenen Interesse für nötig hält, in die eigenen Probleme so verfangen zu sein, dass man die der anderen gar nicht mehr sieht. Soweit das Zitat. Ja, wo liegt denn jetzt die Hilfe? Wo liegt die Hilfe? Und jetzt schauen wir ganz kurz nach Jesaja 6. Dort beschreibt Jesaja einen Tag, an dem er urplötzlich von der Herrlichkeit Gottes überflutet und überwältigt wurde. Und jetzt ruft er erschrocken aus, weh mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Die Hilfe liegt darin, dass Jesaja sich ehrlich gemacht hat vor dem lebendigen Gott. Und dann kam ein Engel, der nahm eine glühende Kohle vom Altar und reinigte seine Lippen. Oh, das hat gezischt. Das tat weh. Das war schmerzhaft. Da gab es vorher keine Injektion wie beim Zahnarzt. Wenn der mich fragt, sage ich immer, meine heldenhaften Jahre sind vorbei. Da gab es keine Betäubung. Aber nach diesem schmerzhaften Akt entwickelte sich Jesaja zu dieser großen Prophetenpersönlichkeit, die wir kennen. Und er ruhte sich nicht aus auf dieser großen Begegnung. Er hörte Gott immer neu zu. Er war immer im Gespräch mit ihm. Er ließ sich jeden Morgen das Ohr neu öffnen und fragte sich, Herr, was soll ich für dich tun? Und er predigte und tröstete und erschloss neue Horizonte, zeigte den Menschen die Perspektive des Glaubens. Und so wuchs und reifte er in der Nähe Gottes. Sein Leben entfaltete sich in Gehorsam und Liebe zu seinem Herrn. Und so wie wir da sind, brauchen auch wir solche Stunden der unerwarteten Begegnungen mit unserem Herrn. Wir brauchen Zeit für Gott, wo wir auch in Ruhe und in aller Stille unsere Gewissen auch erforschen und fragen, wo bin ich denn nicht mehr in deiner Nähe? Wo bin ich so träge und routiniert geworden? Welcher Fruchtansatz ist da total vertrocknet und bitter und nutzlos? Und dann dürfen wir auch bitten, Herr, reinige mich, bitte tu's, beseitige diese toten Stellen, entferne, was so verholzt und erstarrt und leblos ist. In Kapitel 15 im Johannesevangelium, aus dem Schwester Renate vorhin gelesen hat, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie weint und klagt. Wozu? Damit sie noch mehr Frucht bringt. Wie gnädig Gott zu uns ist. Nicht nur der Boden ist gelockert, der Zaun ist gemacht und gedüngt und alles bereitet, sondern wer umgekehrt ist von diesem natürlichen alten Sündentrott, der ist organisch verbunden mit dem guten Weinstock, mit Jesus. Und wissen Sie was? Diese Beziehung ist eigentlich vollkommen unkompliziert. Es gibt so viele zwischenmenschliche, komplizierten Beziehungen. Aber eigentlich ist diese Beziehung zu Jesus absolut unkompliziert. Du bist an diesem Weinstock und sein Saft fließt durch dich hindurch und es kommt die Frucht. Das neue Leben in uns wirkt diese Früchte. Ganz selbstverständlich. Und das stimmt doch auch, dass unsere Mitmenschen und Zeitgenossen, die davon nichts wissen, das mehr denn je heute brauchen. Liebe, Freude, Zuversicht, Ermutigung, Hoffnung und auch diese Einladung, Rebe am Weinstock zu werden, zu Jesus zu gehören mit meinem ganzen Leben. Meine Lieben, ich sage es jetzt mal ganz salopp, unsere Mitmenschen brauchen was Gescheites zum Essen. Von YouTube und Konsum und Jagen nach Erfolg wird niemand satt. Von Härte und Unbarmherzigkeit kann niemand leben und deshalb möchte Gott ja uns auf den Weg bringen und er sagt, geht doch hin und teilt die guten Früchte aus. Erzählt vom Weinstock und dem Weingärtner. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke, die edlen Trauben sehen und schmecken und anfassen und erleben und dann euren Vater im Himmel preisen. Bitte, eine Traube ist doch was ganz Handfestes. Die kann ich in die Hand nehmen, die schmecke ich. Das ist keine Theorie. Bemerkenswert ist, dass die Früchte nicht näher beschrieben werden, weder von Jesaja noch von Jesus. Aber Jesaja beginnt sein Lied als Liebeslied. Und Jesus endet wie? Er spricht auch von der Liebe. Ich lese nochmal Vers 9 und 10 in Johannes 15. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist das Unkomplizierte. Bleibt doch dran. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Das gehört zusammen. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das sind die guten Früchte, die er erwartet. Dass wir als von Gott Geliebte einander lieben und uns aufmachen zu den Menschen und das mit ihnen teilen. Was der Weinstock hat wachsen lassen, was er uns geschenkt hat, jedes aufrichtige, freundliche Wort, jede wahrhaftige Wertschätzung, nicht Honig um den Bart, jede wahrhaftige Wertschätzung, jedes treue Beschützen des Schwachen, jede liebevolle Fürsorge für den, der nicht mehr für sich sorgen kann, ist solch eine Frucht, für die uns der Weinstock Kraft und Saft gibt. Aufpassen muss man, die wilden Triebe, die wollen auch Kraft und Saft. Aber Früchte des Zorns und des Neids und der Eifersucht, die wachsen nicht auf diesem Holz. Die muss der Weingärtner wegschneiden. Und obwohl es schmerzt, reifen danach die guten Früchte umso besser. Ich komme zum Schluss und zitiere noch zwei Worte von Paulus. Der sagt es einfach so: Wandelt würdig des Evangeliums. Und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Da sieht man doch so einen ganz vollen Traubenhenkel da. Es ist genug da, es will genug wachsen. Dies sind die Früchte, die Jesus durch den Heiligen Geist in uns wirken will und die unser himmlischer Vater erwartungsvoll und mit Recht an uns sucht. Amen, ja, so ist es. Es trifft sich übrigens gut, dass in Zeit mit Gott gerade Abschnitte sind über das Weinbergsgleichnis, das Jesus erzählt hat. Ja, ich will noch eine kleine Abkündigung machen. Mir wurde vorhin zugeflüstert, eine Besucherin hat Schokolade mitgebracht. Gibt es nachher da vorne. Aber nehmen Sie vorher den Mundschutz ab, ehe Sie es reintun. Ja, nun möchte ich mit einem Gebet schließen, und zwar eigentlich mit einem Gebetsgedicht aus diesem Büchlein von Schwester Helga Winkel. Lieber Herr, du bist das Brot, von dem ich lebe, das Licht, das meine Nacht erhellt. Du bist der Weinstock, ich die Rebe, der Hirte, der mich führt und hält. Du bist die Tür zum Weg des Lebens aus aller Ausweglosigkeit. Hindurch geht keiner hier vergebens und keinen die Entscheidung reut. Du bist der Weg zum Vaterherzen, die Wahrheit, die mich frei gemacht, das Leben, das aus Todesschmerzen und Angst ins Weite mich gebracht. Du bist das Lamm, das meine Sünden geduldig auf das Fluchholz trug und mich der Strafe zu entbinden erlitten hat, dass Gott dich schlug. Nun spricht am Thron des Vaters droben in Ewigkeit dein Blut für mich. Mit den Erlösten will ich loben und lieben meinen Heiland dich. Amen. Es ist ein Vorrecht, dass wir einander den Segen zusprechen dürfen. Und das möchte ich jetzt tun, und wer kann bitte aufstehen dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Eine behütete und gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.